Ja, was bist du bereit für Jesus zu riskieren? Das ist meine Frage an dich. Und ich habe gedacht, wir sammeln am Anfang mal, warum ist es denn eigentlich gefährlich, in der Schweiz Christ zu sein? Welche Risiken drohen uns in der Schweiz? Wir sammeln mal, oder? Ihr dürft sagen und ich schreibe auf. Man kann Freunde verlieren. Okay. Warum? Weil sie sich abwenden von dir. Okay?
Pluspunkt, man kann Freunde gewinnen.
Ja, aber die möchte ich nicht sammeln. Das stimmt, aber ja, klar. Was ist noch ein Risiko? Irgendjemand wollte noch was sagen? Man kann am Sonntag nicht ausschlafen. Da muss ich zur Verteidigung sagen, natürlich. Ausschlafen kann man immer in zwei Richtungen. Oder? Also ich meine, wer früh ins Bett geht, ist auch ausgeschlafen. Auslachen, ja. Schon mal erlebt? Möchtest du erzählen, oder? Nee, gut.
Diskriminierung,
was für eine Diskriminierung zum Beispiel?
Ganz verschiedene.
Also kein Geld mehr vom Staat zum Beispiel, hä?
Genau.
Ausgeschlossen werden. Aus was? Okay, das geht so ein bisschen in die Richtung, hä? Freunde verlieren. Mhm. Schreiben wir es noch auf. Gut, möchte noch jemand was ergänzen? Nicht ernst genommen. Also, was meinst du damit? Okay. Nicht ernst genommen. Man wird ein bisschen schräg angeguckt oder. Ja. Altmodisch. Okay. Gut. Warum ich die Frage stelle, ich habe einen Predigttext. Also, ich möchte niemanden abklemmen, aber. Schreiben wir noch Arbeitsplatz dazu. Hä? Gut. Ja, der Grund, warum ich das stelle, ist, weil wir an einem Text angekommen sind, wo Jesus davon spricht, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und wenn du selber noch im Zweifel darüber bist, ob du Jesus nachfolgen möchtest oder vielleicht auch gar kein Christ bist, dich nicht als Christ bezeichnest, dann darfst du dich heute ein Stück weit zurücklehnen und entspannt als Zuschauer dir überlegen, was würde das denn bedeuten. Für alle anderen geht's ans Eingemachte. Wir sind im Markus-Evangelium Kapitel 8. Wir sind an einer Stelle, wo es eigentlich eine ganz, ganz wichtige Kehrtwende im Markus-Evangelium gibt. Als ich mich im Studium das erste Mal so intensiver mit den Evangelien beschäftigt habe, war ich überrascht, dass die ja auch eine Struktur haben, dass sie irgendwie Sinn machen, dass das Schriftsteller waren, dass das nicht nur Jäger und Sammler waren, die irgendwelche Texte zusammengeklebt haben, die Autoren vom Markus-Evangelium. Und der Markus 8 ist eigentlich so wirklich eine Kehrtwende im Evangelium. Denn zum allerersten Mal sagt irgendeiner in dem Evangelium, dass Jesus der Messias ist. Und zwar ist das Petrus. Jesus fragt die Leute, fragt seine Jünger, was sagen die Leute über mich? Dann kommen so ein paar Meinungen und dann sagt Jesus, ja, was denkt denn ihr, wer ich bin? Dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Messias. Und im Judentum gab's eine Messias-Hoffnung. Man hat auf eine Figur gewartet, auf einen gewartet, der die Unterdrückung Israels beendet, der die Römer abschafft. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Aber man muss wissen, wir als Leser des Evangeliums, wir wissen das schon von Anfang an, in Markus 1, Vers 1, heißt, dass es um Jesus geht, der Messias ist. Also der Autor des Markus-Evangeliums war davon schon überzeugt. Aber das allererste Mal, dass irgendein Jünger damals, als er mit Jesus unterwegs war, das festgestellt hat, das ist in Markus 8. Und es ist auch deswegen ein besonderer Schlüsselpunkt, einfach damit man das mal nachvollziehen kann, weil sie da am weitesten entfernt sind, wie man überhaupt sein kann von Jerusalem in der ganzen Lebensgeschichte von Jesus, nämlich in Caesarea Philippi oder auf dem Weg nach Caesarea Philippi. Sie sind ganz im Norden Israels, einer der äußersten Zipfel Israels. Und dann ab diesem Zeitpunkt, ab Markus 8, Vers 27, geht Jesus eigentlich immer näher nach Jerusalem. Der erste Teil, die ersten 8 Kapitel, spielt fast nur im nördlichen Teil Israels, in Galiläa, bisschen im Ausland war er ja auch, aber eigentlich nicht in Jerusalem. Aber ab dem Zeitpunkt begibt sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem und er ändert auch die Art und Weise, wie er über sich selbst redet und wie er über seinen Auftrag redet. Er spricht nicht mehr nur in Bildern, sondern er spricht Klartext. Und es klingt dann so, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete Jesus darüber. Und dass das für die Jünger nicht so ganz einfach war, merkt man daran, dass der Petrus eine absolut krasse Reaktion an den Tag legt. Er nimmt den Jesus zur Seite und das ist einer der schärfsten Ausdrücke, die man im ganzen Evangelium findet. Er weist Jesus praktisch zurecht. Er versucht ihn abzubringen davon und sagt zu ihm, es ist kein Zitat hier, aber da heißt es einfach, da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Das Wort, was da steht, das wird in einem anderen Zusammenhang verwendet, wo Jesus einem bösen Geist gebietet, den Menschen zu verlassen. So scharf redet Petrus mit Jesus. Sagt Jesus, du bist der Messias. Du wirst doch nicht sterben. Du bist doch der Sieger. Und auf einmal muss er ja umdenken. Und das ist das, was den Jüngern so schwer fällt. Sie müssen neu verstehen, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus fordert von ihnen, dass sie wirklich begreifen, dass er einen anderen Weg geht als das, was sie schon immer gedacht haben. Dass es eine andere Vorstellung ist, die damit verbunden ist. Dass er der ist, der gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Dass er nicht die Römer besiegen wird, sondern dass er die Sünde beseitigen wird. Dass er sein Leben gibt, damit... Genau, die Jünger sollen umdenken. Sie müssen eine neue Vorstellung von Jesus lernen. Und ich habe das schon in meiner letzten Predigt gesagt, dass ich glaube, dass es auch uns betrifft, dass wir lernen müssen, neu nachzudenken, wer ist Jesus denn eigentlich wirklich? Was will er in dieser Welt? Vielleicht haben wir ein Bild von Jesus, was geprägt ist von unseren Kinderbibeln oder von irgendwelchen Sachen, die wir in der Schule gehört haben. Also, es geht mir darum festzuhalten, die Jünger mussten lernen, anders von Jesus zu denken. Dass er nicht der ist, der die Römer beseitigt, sondern dass er einen anderen Plan hat. Und das war eine ziemliche Herausforderung. Petrus sagt zu Jesus, du passt nicht in unsere Vorstellungen vom Messias. Und dann sagt Jesus nicht, ach, das tut mir leid, sondern er sagt, ändere dein Denken. Begreif, wer ich bin und was ich vorhabe. Und wenn man das Markus-Evangelium liest, Kapitel 8, 9, 10, jedes Mal, wenn Jesus sagt, dass er am Kreuz stirbt, dass er sterben wird, checken es die Jünger nicht und jedes Mal müssen sie neu was lernen, was Jüngerschaft heißt, was Christsein heißt, was Nachfolge heißt. Und deswegen sagt Jesus ganz scharf zu Jesus, Jesus sagt ganz scharf zu Petrus, genauso scharf wie Petrus mit Jesus gesprochen hat, spricht Jesus zu Petrus und sagt, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also nimm nicht deine menschlichen Vorstellungen vom Messias, sagt Jesus damals. Heute denke ich, nimm nicht einfach deine Meinung von Jesus als Garantie, sondern lass dich auf Jesus ein. Und jetzt ist es Jesus aber auch noch wichtig, dass er nicht nur sagt, ihr müsst nicht nur umdenken, was es heißt, wer der Messias ist, sondern ihr müsst auch neu verstehen, was es heißt, meine Jünger zu sein.
Und jetzt kommt der krasse Text. Da rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich. Also er macht es wieder public, oder? Das darf jeder hören. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und Jesus fügte hinzu, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Also Jesus macht nicht nur einen Kurs zum Selbstverständnis des Messias, sondern er sagt, ihr müsst auch lernen, umzudenken, was Jüngerschaft heißt. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und an der Stelle ist mir einfach wichtig zu betonen, dass wir uns bewusst machen, das Kreuz ist in der damaligen Gesellschaft kein Modeaccessoire. Ist für viele wahrscheinlich keine Neuigkeit. Aber bei den meisten Kreuzesdarstellungen, die wir heute haben, fehlt ein entscheidender Zusatz. Und ich habe den mitgebracht. Ich habe auch ein paar Nägel mitgebracht, nämlich der Nagel. Oder an das Kreuz wurde man genagelt. Da wurden Nagel genommen und nicht durch die Handfläche, sondern durch den Handwurzelknochen oder zwischen Elle und Speiche durchgeschlagen, damit es auch das Gewicht aushält. Und die Kreuzigung war ein Folterwerkzeug. Gekreuzigt durfte ja im Römischen Reich kein römischer Bürger werden. Es gab ein paar Ausnahmen. Aber es war eigentlich ein Tod, der entflohenen Sklaven vorbehalten war oder Verrätern. Und das Kreuz war eine grausame Methode, aber sie war relativ unblutig. Oder? Die Leute sind nicht am Blut, sie sind nicht verblutet, sondern in der Regel, wenn sie nicht schon vorher geschwächt waren, hat der Todeskampf 3 Tage gedauert. Die Leute sind verdurstet, erstickt oder haben einen Kreislaufkollaps bekommen oder sind an Herzversagen gestorben. Eben Durst hatten sie, natürlich auch Hunger, Wundbrand und auch Verkrampfung der Atemmuskulatur. Das war eine der schlimmsten Hinrichtungsmethoden, die es damals gab. Und wenn Jesus da sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was meint er dann? Dann meint er eigentlich, du musst bereit sein, genau den gleichen Weg zu gehen, den ich gehen werde. Die gekreuzigt wurden, die haben normalerweise, wie das auch bei Jesus war, ihren Querbalken oder die anderen Kreuz, es gab ja noch andere Kreuzformen als dieses T-Kreuz, wie wir es kennen, mussten sie durch die Straße tragen. Es war natürlich nochmal die Gelegenheit auszulachen. Jesus wurde ja von den Soldaten auch nicht zimperlich behandelt. Die Geiselung war auch üblich vor der Kreuzigung. Je nachdem, wie man das gemacht hat. Die Geiseln hatten ja auch, waren ja nicht nur Lederriemen, sondern hatten, glaube Metallteile drin. Auf jeden Fall sind Leute auch schon bei der Geiselung gestorben. Und anschließend zum Kreuzigungsplatz gelaufen und hing dann 3 Tage am Kreuz. Das ist das, wovon Jesus hier redet. Und Jesus stellt eigentlich nicht die Frage, die ich euch heute Morgen gestellt habe am Anfang. Er hat mir gesagt, was bist du bereit zu riskieren? Jesus sagt nicht, welchen Anteil von deiner Kraft, von deinem guten Ruf, von deinem Besitz, von deiner Lebenszeit, von deinem Geld möchtest du geben? Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du bereit sein, für mich zu sterben. Dann musst du bereit sein, das auf dich zu nehmen, dass Leute auf dich zeigen. Und es ist relativ krass, was Jesus da sagt. Und ich glaube, wir wissen das, aber ich möchte, dass wir uns das ganz bewusst machen. Wir leben hier in der Schweiz in einer absolut privilegierten Situation. Es gibt auf der ganzen Welt Christen, die verfolgt werden. Erst kürzlich habe ich das gelesen, dass zum Beispiel in Aserbaidschan jemand zu 800 Euro Strafe verurteilt worden ist und eine Nacht im Gefängnis verbracht hat, weil sie sich zum Gebet getroffen haben. Aserbaidschan, oder? Das Land, wo der letzte Eurovision Song Contest oder einer der letzten Eurovision Song Contests herkam. Da darf man sich gar nicht treffen, ohne vorher eine Genehmigung dafür zu haben. Man darf alleine zu Hause beten, aber als Gruppe treffen, das geht nicht. Und in vielen, vielen anderen Ländern sitzen Christen im Gefängnis. In der Türkei sitzen Christen im Gefängnis. Wurde auch ein, ist schon eine Weile her, ein Student, der an der gleichen Ausbildungsstätte war wie Deborah und ich, wurde ermordet, der Tilman Geske. Eine Kollegin, die von Deborah ist in Afghanistan getötet worden, weil sie als Übersetzerin unterwegs war. Er hat nicht mal missioniert. Sie war mit einem Augenarzt unterwegs. Wir sind absolut privilegiert. Und ich finde es gut, wenn wir für verfolgte Christen beten, aber die eigentliche Frage ist doch, die ich stellen will, sind wir bereit, unser Leben für Jesus aufs Spiel zu setzen? Und wir haben da vorne so eine schöne Liste. Geh sie doch mal durch. Was bist du bereit, für Jesus zu riskieren? Jesus sagt, wenn du mein Nachfolger werden willst, dann gehört dazu Selbstverleugnung. Er muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich glaube, Selbstverleugnung ist nicht eine krankhafte Selbsterniedrigung und Demütigung, oder? Selbstverleugnung, und das, wovon Jesus hier spricht, und mir ist es durchaus wichtig, dass wir uns überlegen, was von diesen Risiken eigentlich von Jesus gewollt sind und was von den Risiken hausgemacht ist. Ich will mal ein paar Beispiele machen. Ich glaube nicht, dass es Selbstverleugnung bedeutet, dass die Leute über uns lachen, weil wir komische Kleider anhaben als Christen. Oder weil wir komische Lieder singen. Oder weil wir altmodisch reden. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus gemeint hat. Ich glaube auch nicht, dass Jesus gemeint hat, dass sie uns verachten, weil wir ihnen nicht zuhören oder weil wir arrogant sind oder weil wir immer alles besser wissen. Sondern ich glaube, dass es darum geht, dass wir leiden oder verfolgt werden, weil wir an Jesus glauben, weil wir von Jesus reden, weil wir das Evangelium glauben. Und da ist ja das eigentliche Ärgernis, oder? Das lesen wir schon im Neuen Testament. Der Paulus sagt es, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich finde das einen krassen Satz, den Paulus da sagt, oder 1. Korinther 1. Für die Juden ist diese Botschaft Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Und es kann eben sein, dass wir dafür ausgelacht werden. Er sagt es auch im 1. Korinther 4, sagt Paulus, wir als Apostel gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da, das ist, weil den Korinthern geht's besser. Wir sind schwach, Aber ihr seid stark, euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen, wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Was ich sagen möchte ist, ich glaube, der Grund, warum Leute über uns lachen sollen, ist, soll das Evangelium sein, soll die Botschaft sein, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und das ist keine einfach zu verstehende Botschaft. Und es ist unsere Aufgabe, das so gut wie möglich zu erklären. Aber es ist nicht unser Auftrag, als absonderliche Gruppe in dieser Gesellschaft zu existieren, als weltfremd und wirklichkeitsfremd. Und dann werden wir gemieden und dann sagen wir, ach ja, es ist so schwierig, Christ zu sein. Und manchmal habe ich den Eindruck, das machen wir als Christen. Manchmal habe ich den Eindruck, das machen wir. Oder wir reden so komisch, dass keiner uns versteht. Und wenn sie dann sagen, dass wir komisch sind, dann fühlen wir uns verfolgt. Und ja, geht doch mal durch die Straßen, überlegt euch, was denken die Menschen über Jesus, das Christentum, Kirche in unserem Land. Und dass die Menschen denken, Kirche ist langweilig, Jesus ist irrelevant, das stimmt doch einfach nicht. Und wer kann dir auf der Straße erklären, was das Evangelium ist? Niemand, glaube ich. Und dann nennen wir uns ein christliches Land. Ich denke, christliches Land ist ein Unding. Sowas gibt es überhaupt nicht. Es gibt im Neuen Testament keine christlichen Nationen. Es gibt Christen, die in einem Staat leben und einen Staat mitprägen. Menschen, die in einer Beziehung zu Gott leben, die Einfluss gewinnen, die Überzeugungen vertreten, die auftreten, ausgelacht werden, Einfluss nehmen, ist ja nicht immer nur alles schlecht. Das gibt's. Aber christliche Länder gibt's keine. Und wenn wir versuchen, nur die christliche Kultur und Tradition zu bewahren, dann wird uns das nicht gelingen. Sondern wir müssen von Jesus erzählen. Menschen müssen Jesus kennenlernen. Und dann werden sie auch Werte akzeptieren, die ihrem normalen Leben widerstehen. Und ich frage mich, was sind denn wir bereit, als Einzelne auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, Zeit zu investieren, um zu lernen, wie erkläre ich das Evangelium verständlich? Sind wir bereit, unser Leben so zu ändern, dass es wirklich das zum Ausdruck bringt, was Jesus gesagt hat? Sind wir bereit, uns zu überlegen, wie beantworten wir Fragen, die Menschen haben? Sind wir bereit, Menschen zuzuhören, die andere Meinungen haben, sie zu lieben, für sie zu beten, für sie zu kochen, für sie zu nähen, für sie zu putzen, ihnen zu dienen, damit sie Jesus kennenlernen? Und ich denke da ganz bewusst auch an unsere Gottesdienstformen. In einem Buch, was ich gelesen habe, was ich sehr gerne lese, da heißt es: Um Menschen zu erreichen, müssen wir ihre Kultur schätzen und uns ihr anpassen. Sie aber gleichzeitig auch hinterfragen und uns ihr entgegenstellen. Wenn wir uns zu stark einer Kultur anpassen, haben wir die Götzen dieser Kultur übernommen. Wenn wir uns dagegen zu wenig an eine Kultur anpassen, haben wir möglicherweise unsere eigene Kultur in einen Götzen verwandelt und absolut gesetzt. Wenn wir uns zu stark an eine Kultur anpassen, können wir Menschen nicht verändern. Wenn wir uns aber zu wenig anpassen, ändert sich auch niemand, weil uns keiner zuhört. Das Zitat stammt von Timothy Keller. Der ist Pastor von Redeemer City Church in New York, eine der Gemeinden, die weltweit auch Gemeinden gründet. Und ich finde, er sagt da ganz viel aus über das, was ich mir ja manchmal überlege: Was heißt es denn eigentlich, in unserer Welt Christ zu sein? Vielleicht halten wir doch Sicherheiten fest, die wir, Traditionen fest, die schön sind und gut, aber die eigentlich verhindern, dass wir Menschen auf Jesus hinweisen können. Ich will eine ganz radikale Frage stellen. Wo steht in der Bibel, dass am Sonntagmorgen ein Gottesdienst ist, 1 bis 1,5 Stunden lang und darin 35 Minuten gepredigt wird? Wo steht es? Und Frage, was wären wir bereit aufzugeben, damit mehr Menschen die Botschaft von Jesus hören? Ich meine die Frage ganz ernst. Ich will den Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht abschaffen. Aber ich frage mich immer wieder, was kann man denn verändern, dass Menschen Jesus kennenlernen? Ich will euch keine Angst machen, aber ich will euch provozieren. Wo sind denn unsere heiligen Linien? Ist die heilige Linie, wenn die Predigt nur 10 Minuten gehen würde? Ist die heilige Linie, wenn wir gewisse Sachen machen oder nicht machen? Und wer setzt diese Linie? Jesus hat zu uns gesagt, und er sagt es uns als Gemeinde genauso wie jedem Einzelnen, ihr sollt bereit sein, euer Leben aufs Spiel zu setzen, um mir nachzufolgen. Und er sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn das könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben. Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, das zieht Jesus eine Linie. Steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Jesus fügt hinzu, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Jesus richtet also den Blick nach vorne und er sagt, eines Tages werdet ihr vor Gottes Richterstuhl stehen als Christen und ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie ihr gelebt habt. Ihr müsst Rechenschaft ablegen für das, was ihr getan habt in dieser Welt. Und ihr werdet dann nicht bestehen können, wenn ihr mich verleugnet habt, wenn ihr meine Worte verleugnet habt. Er sagt aber auch, wer zu mir steht, der wird in Ewigkeit beim Vater sein. Und er verspricht sogar, dass denen, die jetzt gerade um ihn herumstehen, Gottes Reich in seiner Macht kommen sehen werden. Und was bedeutet das? Ich denke, dass Jesus da von seiner Auferstehung redet und von Pfingsten. Das ist der Punkt, wo Gott wirklich auch sichtbar anfängt, sein Reich zu bauen, indem er Gemeinden gründet, indem er mehr Menschen in die Nachfolge einlädt, indem Menschen den Heiligen Geist bekommen. Und das ist ein Versprechen, was Jesus gegeben hat, und das fängt Gott an. Aber Jesus sagt uns eben, wir sollen nicht darauf bedacht sein, unsere Haut zu retten, sondern er sagt, wir sollen ihm nachfolgen, ihn lieben. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Selbst Verleugnung, sagt Jesus. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Ich glaube, dass Jesus da nicht von einem Leben spricht, was in Gefangenschaft und in Traurigkeit ist, sondern er spricht eigentlich von einem Leben in Freiheit. Aber er spricht von einem Leben, was mit dem Satz beginnt, es geht nicht um mich. Ich finde, das ist einer der befreiendsten Sätze in meinem Leben. Es geht in meinem Leben nicht um mich. Ich bete das immer wieder. Das ist der erste Satz im Buch von Rick Warren, Leben mit Vision. Es geht nicht um dich. Wir leben in einer Zeit, da dreht sich alles um mich. Ich kann jederzeit fast alles haben. Ich kann den ganzen Tag Film und Sport und Fernsehen gucken. Ich kann den ganzen Tag essen. Wenn ich heute nach Wien will, dann kann ich meine Frau daheim sitzen lassen, zum Flughafen gehen und nach Wien fliegen. Ich kann alles. Wie? Ja, weißt du, was ich meine? Wir können alles. Es geht aber, wir müssen ständig entscheiden, was will ich? Aber Jesus sagt, es geht nicht um dich. Es geht um mich. Folge mir nach. Lass dich auf meinen Willen ein. Mach dich zu meinem Botschafter. Nimm das auf dich. dass die Leute, wenn sie meine Botschaft ablehnen, auch dich ablehnen. Aber verhalte dich natürlich klug. Sei einer, der loszieht und bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Aber sei nicht dumm. Lieb die Menschen um dich herum. Steht nicht alles in diesem Text, aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus das sagt. Und deswegen die Frage, bist du bereit, so wie diese Jünger von Jesus herausgefordert wurden, dich von Jesus herausfordern zu lassen? Wenn du möchtest, kannst du als Erinnerung an die Predigt einen Nagel mitnehmen. Weil die Idee ist, ja, wisst ihr, Jesu Nachfolge heißt manchmal, dass es weh tut. Manchmal ist es cool und wir kommen nächste Woche zu einem Text, da wären wir, glaube ich, alle dabei gewesen, als Mose und Elia Jesus auf dem Berg erscheinen, oder? Das sind dann die Tabors Höhen, hat man früher gesagt. Aber zuerst spricht Jesus davon, wer mir nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen. Da geht es nicht immer um dich und deine Meinung, um deinen Geschmack, um deine Zukunftsplanung, darum, dass du genug hast und dass du zuerst kommst, sondern da geht es um Jesus. Und dann sollst du bereit sein, dein Kreuz auf dich zu nehmen und mir nachfolgen. Das ist Christsein. Ich finde keine andere Beschreibung von Christsein im Neuen Testament. Keine. Keine Zuschauerrolle, keine Beraterrolle für Jesus. Ich kenne nur die Rolle, dass ich ins Stadion geschickt werde, zum Mitarbeiten, Kämpfen, dabei zu sein. Alles aufzugeben und auf eine Karte zu setzen. Das heißt nicht, dass alle in die Mission gehen. Das heißt aber, dass ich bereit bin, als Vater und Mutter meinen Kindern Jesus nahe zu bringen. Dass ich das aushalte, wenn sie vielleicht nicht verstehen, warum ich in Gottesdienst gehen oder warum sie in Gottesdienst mitgehen sollen. Und dass ich ihnen ein gutes Beispiel bin. Dass ich ihnen versuche, das so gut wie möglich zu erklären. Dass ich mit ihnen Bibel lese, zum Beispiel. Wenn ich mich dafür entscheide, kann ich gewisse andere Sachen schon gar nicht mehr machen. Oder? Wir können alle unsere Zeit nur einmal ausgeben. Das heißt, dass ich an meinem Arbeitsplatz für die Kollegen, die mich am meisten nerven, anfange zu beten. Und wenn mir einer auf den Fuß tritt, dass ich ihn nicht in den Hintern trete, sondern dass ich Jesus darum bitte, dass er mir Liebe gibt für diesen Menschen und dass er diesen Menschen verändert. Von den verfolgten Christen, und damit möchte ich gerne abschließen, gibt es ja auch Zeugnisse. Und Hans-Rudi Minder hat mir das gegeben. Sie haben so ein Andachtsbuch von den verfolgten Christen. Und Christenverfolgung gab es ja auch in Europa, das ist noch nicht so lange her. Richard Wurmbrand ist ein Beispiel aus Rumänien. Der Mann, der da in diesem Andachtsbuch schreibt, der heißt Josef Thon, der war auch in Rumänien. Der wurde auch gefangen, der wurde auch geschlagen, weil er Christ war. Der schreibt in diesem Andachtsbuch, zitiert er einfach ein paar Bibelverse und beschreibt, wie er auf diese Schläge reagiert hat. Er beschreibt, dass er im Gefängnis von einem General geschlagen wurde während einem Verhör und dass er dann geschrien hat. Und als er das nächste Mal zum Verhör gerufen wurde, hat der Josef Thon, so heißt er in dem Buch, zu diesem General gesagt, es tut mir leid, dass ich geschrien habe, als sie mich geschlagen hatten. Denn es gibt nichts Schöneres für einen Christen, als zu leiden, wie sein Herr gelitten hat. Sie haben mir das wertvollste Geschenk gegeben, das ich je erhalten habe. Danke vielmals. Und dann sagt er ihm, dass er angefangen hat, für ihn zu beten. Und der General, der war so perplex, dass er sich bei ihm entschuldigt hat und dann später auch geholfen hat, bei seiner Freilassung mitzuwirken. Und in der nächsten Andacht zitiert er dann ein paar Bibelverse. Ich möchte euch die gerne mal vorlesen. Ich weiß nicht, würdet ihr das auch beten? Steht in der Bibel, Philipper 1,29. Jesus hat euch die Gnade erwiesen, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Philipper Philipper 1,29, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Apostelgeschichte 5, Vers 41 wird berichtet, wie Apostel vor dem Hohen Rat sind. Und dann tritt der Gamaliel auf und sagt, das wird sich schon von alleine legen. Oder wir wissen ja nicht genau, was dahinter steckt. Da haben sie ihn verboten zu reden und sie wurden ausgepeitscht. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 5, 41. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat, voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Und in 1. Petrus 2, Vers 21 heißt es, aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Also wir sind auch berufen dazu zu leiden. Berufen dazu, ausgelacht zu werden. Berufen dazu, vielleicht auch Außenseiter zu sein. Und eben, ich finde das, ich habe das ja auch in meinem eigenen Leben erlebt. Ich habe mich in der Schule selber zum Außenseiter gemacht. Ich habe euch das schon erzählt. Ich bin in der Schule mit hoch erhobener Nase herumgelaufen und wusste immer, dass ich der Heiligere bin als all die anderen. Und natürlich wollten die nichts mit mir zu tun haben. Das ist aber kein Leiden um Christi willen, sondern es ist Leiden um der eigenen Lieblosigkeit und Arroganz und Sünde willen. Und Leiden um Jesu willen heißt, so leben wie Jesus und dann abgelehnt zu werden. Und ich finde es auch nicht gut, dass der Basie kein Geld mehr bekommt. Aber ich habe mal mit jemandem vom Besi geredet, das sind 300.000 Franken, die der Schweizer Staat dem Besi nicht mehr zahlt. Das ist nicht wenig. Aber ich finde, wenn die Christen zusammenstehen, dann kriegt doch der Besi die 300.000 Franken zusammen. Dann müssen wir halt vielleicht den Gürtel enger schnallen. Aber wofür hat uns denn Gott unser Geld gegeben? Oder? Also, ist das wirklich ein Problem? Oder können wir nicht erst recht sagen, hey, kein Geld mehr vom Staat heißt auch, sie reden uns nicht mehr rein. Wir machen unsere Arbeit, wir machen die viel besser als in der Vergangenheit. Ich weiß, dass der Basie darüber nachdenkt, ihre Arbeit analysiert, ob das alles gut ist und so weiter. Und das ist ja auch gut, dass sie das machen, dass sie das überprüfen. Aber ich finde, die sollten nicht Leute entlassen, die sollten noch mehr Leute anstellen. Die sollten noch mehr Jungscher Arbeit fördern in der Schweiz. Nun müssen wir es jetzt halt aus der eigenen Tasche zahlen, aber das ist ja nicht so schlimm. Denn dann können wir was machen mit unserem Geld. Können wir unser Leben einsetzen. Was bist du bereit, für Jesus zu riskieren? Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir wieder Lieder für Jesus singen, vor Gott kommen, ihn anbeten. Und ich lasse in der Zeit die Nägel durch die Reihen gehen. Wenn du möchtest, darfst du einen mitnehmen. Als Erinnerung daran, dass du aufgerufen bist, wie Jesus in dieser Welt, auch das auszuhalten. Dass dich nicht alle toll finden, dass nicht alle deiner Meinung sind, dass du Vergebung brauchst, dass du dazu berufen bist, Menschen zu lieben, die dich nicht lieben, dass Jesus dir nicht versprochen hat, dass du immer nur im Paradies lebst, sondern dass er dich aufgerufen hat, dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und natürlich kann es auch eine Erinnerung dran dafür sein, dass wir für verfolgte Christen beten. Für Menschen, die tatsächlich um ihr Leben bangen müssen und nicht nur um ihren guten Ruf. Tatsächlich um ihre Gemeinderäumlichkeiten bangen müssen. Tatsächlich um ihre Existenz kämpfen.